Eigenlob, ja, Eigenlob stinkt. Also das sagen wir, wenn einer sich zu doll auf die Schultern klopft. Und von einem solchen Verhalten, wenn wir das so mitkriegen, sind wir ja, so ein bisschen unangenehm berührt, weil wir sagen, das macht man einfach nicht. Man macht das auch mit dem Argument nicht, wenn andere mich schon nicht loben, dann muss ich das eben selber tun. Auch nicht so richtig. Es gibt allerdings Situationen, denken Sie zum Beispiel an ein Vorstellungsgespräch, da ist das ja unbedingt nötig, dass man seine eigenen Stärken hervorhebt. Wenn ich mich in einer Leistungsgesellschaft, in der wir nun einmal leben, gegen meine Mitbewerber durchsetzen will und soll, dann kann ich natürlich mein Licht nicht unter einen Scheffel stellen. Dann muss ich ordentlich die Trommel schlagen, mich selbst loben und erzählen, was ich alles schon gemacht und geleistet habe und was ich mir auch zutraue. Beim Eigenlob muss man unterscheiden zwischen Eitelkeit und Stolz. Also Eitelkeit hat, finde ich, keine Substanz, kein Fundament. Da ist jemand, der prahlt, ohne etwas wirklich zu können. Das ist eitel. Stolz hat Substanz. Also wer stolz ist, der kann auch etwas richtig gut. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, für ein gesundes Selbstbewusstsein und ein gutes Selbstwertgefühl muss man auch auf sich selbst stolz sein. Und beim Stolz unterscheidet man zwischen dem akuten Gefühl, also sagen wir mal, das eigene Kind hat eine Prüfung gut bestanden, dann ist man stolz. Oder Stolz als Disposition, sozusagen als Lebenshaltung. Der Stolz steht immer, also allerdings immer, so ein bisschen in der Nähe des Neides. Denn der mit sich selbst unzulässigerweise erhöht ist oder der sich selbst unzulässigerweise erhöht, der spürt immer einen Schmerz, wenn es jemanden gibt, der besser ist als er. Das kann man nicht so gut verknusen, wenn man stolz ist auf seine eigene Leistung. Und für den Philosophen Spinoza ist es stolz, wenn jemand aus Liebe zu sich selbst mehr von sich hält, als eigentlich rechtens wäre. Und so ist der Stolz immer in Versuchung, in Überheblichkeit und Arroganz umzuschlagen und von oben herab auf einen anderen zu gucken. Und es gelingt dem Stolzen auch nicht, die Leistung eines anderen so richtig zu würdigen. Paulus, von dem wir heute den Predigttext haben, der kennt den Begriff des Stolzes nicht. Der hat dafür das Verb rühmen. Und so schließt er den Predigttext mit dem Satz, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und damit präsentiert er ein Zitat aus dem Buch des Propheten Jeremia, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also nicht der eigenen Begabung, auch nicht der eigenen intelligenten Stärke, auch nicht der Emotionalität sollen wir uns rühmen, sondern des Herrn. Aber Paulus ist nicht gegen den Stolz und das Rühmen, weil es einen Menschen auch arrogant und überheblich machen kann und weil er die Leistung eines anderen nicht zu würdigen versteht, sondern neidisch wird. Pauli Opposition gegen das Rühmen hat einen theologischen Grund und den werden wir erheben. Und so beginnt er den Text mit dem für die Kirchengemeinde in Korinth, der er schreibt, wenig schmeichelhaften Satz. Seht doch, liebe Geschwister, also wenn ich Ihnen das jetzt so sagen würde, dann wären Sie auch nicht ganz glücklich damit. Seht doch, liebe Geschwister, auf eure Berufung, also auf eure Gemeindezugehörigkeit. Und jetzt kommt's. Da sind nicht viele Weise. Also unter euch sind nicht viele Kluge und Intelligente. da ist eher Durchschnitt.
Da sind wenig Mächtige, also wenige, die bei der Bevölkerung Einfluss haben. Und da sind auch wenig gut Angesehene, also Leute, die Anerkennung haben. Da ist vor allem eher Durchschnitt und Mittelmaß. Und so ist da gar nichts, worauf man so richtig stolz sein könnte. Keine herausragende Persönlichkeit. Und wäre das nicht für die Gemeinde schon genug, wenig schmeichelhaft, kommt dann von Paulus noch hinterher. Denn was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, und jetzt kommt der eingangs schon zitierte Satz, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich etwas richtig gut kann, ja, dann bin ich ja eigentlich zu Recht stolz darauf. Dieser Stolz beschreibt meine Fähigkeit als meine Fähigkeit. Ich kann etwas richtig gut und das ist mein Ding. Aber die Betonung liegt natürlich auf ich, mein, mich. Ich lade aber dazu ein, das ein bisschen anders zu sehen. Und zwar so. Also das, was ich gut kann, das ist meine Fähigkeit. Aber es ist zugleich auch eine Gabe. Eine Gabe, die Gott mir geschenkt hat. Ein Talent, eine Begabung, aus der ich mit Fleiß und Übung hoffentlich etwas gemacht habe. Aber am Anfang liegt die Begabung, das Geschenk. Also ich habe zum Beispiel ich sage das jetzt nicht von mir, sondern mir so allgemein. Ich habe also eine gute Singstimme. Das ist meine Begabung. Oder ich kenne ein Instrument und kann es auch gut spielen. Dann ist das meine Begabung. Oder ich kann richtig gut tischlern. Auch das ist meine Begabung. Das ist mir sozusagen in die Wiege gelegt, als ich das Licht der Welt erblickt habe. Geschenk also. Und dafür bin ich erstmal dankbar und darüber bin ich froh, dass das so ist. Und wie einer unserer ehemaligen Kirchenvorsteher in Remels immer sagte, das fand ich immer ganz witzig, dass er immer sagte, irgendwas kann jeder. Ja, eine Begabung empfängt also jeder, der eine dies, der andere das. Aber die Blickrichtung ist natürlich eine andere. Stolz bin ich auf mich, aber dankbar bin ich Gott. Aber ich muss auch nicht immerfort auf Gott verweisen, wenn jemand mich jetzt lobt und sagt, Mensch Heinrich, das kannst du ja richtig gut. Denn das wäre ja auch ein bisschen frömmelnd und nicht so gut, wenn ich dann immer sagen würde, ja, lobe nicht mich, lobe den Herrn. Also das fände ich auch nicht angemessen, das wäre ein bisschen peinlich. Aber ich kann natürlich sagen, danke, ich freue mich darüber. Und das versteht der andere auch sofort. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und wenn ich diese Blickrichtung eingenommen habe, dann kann ich auch einen anderen mit seiner Begabung, also mit dem, was er gut kann, auch stehen lassen, anerkennen und ihn neben mir groß werden lassen. Und dann muss ich einem anderen nicht mit Neid begegnen. Nach Kierkegaard ist der Neider sowieso der heimliche Bewunderer. Darüber muss man mal nachdenken. Der Neider ist der heimliche Bewunderer. Aber auch das muss ich nicht sein. Ich kann auch für das dankbar sein, was ein anderer kann. Ich kann es würdigen, anerkennen und mich darüber freuen. Wenn ich mich hingegen ganz meinem Stolz hingebe und die Dankbarkeit ausblende, die Dankbarkeit gegen Gott, dann mache ich, glaube ich, einen entscheidenden Fehler. Ich schließe nämlich Gott als den guten Geber aller Gaben und so auch meiner Begabung aus meinem Leben aus und bin in meinem Stolz mir selbst mein Gott. Und das ist ein Fehler. Und damit sind wir auch schon bei einer wesentlichen Aussage nicht nur der paulinischen, sondern der gesamten biblischen Theologie angekommen. Am Anfang von allem steht immer Gott. Und er ist der gute Geber aller Gaben. Was ich habe, das habe ich von ihm. Und was ich nicht habe, ja, das habe ich eben nicht. Und das habe und kann ich eben auch nicht. Und es ist sozusagen eine christliche Demut, wenn ich meine Grenzen anerkenne und sehe, was ich nicht kann und mich damit aussöhne und zufrieden bin mit mir selbst. Und mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein beziehe ich vor allem aus der Tatsache, dass ich ein von Gott beschenkter, begnadeter, begabter und also auch geliebter Mensch bin. Und dies bleibt auch dann, wenn meine Fähigkeit verschwunden ist. Aber der Stolz, das ist ein flüchtiger Vogel. Aber die theologische Begründung, die geht sogar noch eine Spur tiefer. Und sie verankert sich im Kreuz Jesu. Das ist wirklich, das kann man in der ganzen Bibel sehen, ein Grundzug göttlichen Handelns, sich des Kleinen und des Unscheinbaren, nach Paulus ja sogar des Geringen und Verachteten, zu bedienen und die menschlichen Erwartungen und die menschlichen Werte auf den Kopf zu stellen. Nur ein paar kleine Beispiele. Gott erwählt sich dieses kleine Volk Israel da ganz hinten in der Ecke, um seinen Namen bekannt zu machen. Er sucht sich den stotternden Mose aus, um sein Volk aus Ägypten zu führen. Er bestellt den total jungen Jesaja zum Propheten, der von sich auch noch sagt, er habe unreine Lippen. David, der sündige David, wird ein großer König. Und dazu noch blutjunge und unverheiratete und wohl auch arme Maria, die Mutter seines Sohnes. Und die Futterkrippe wird die Geburtsstätte. Also Gott sucht das Kleine, das Unscheinbare, das, was von der Gesellschaft, von den Menschen nicht beachtet wird, und er macht es groß. Und er würdigt Menschen, seinen Weg zur Erde vorzubereiten. Natürlich nutzt Gott auch einen hochintelligenten Menschen wie den Paulus oder einen schlauen und sprachfähigen Augustinus oder einen genialen Martin Luther. Und ich könnte noch eine ganze Reihe geistreicher Theologen und Theologinnen anführen, aber dieser Grundzug, dass Gott das Kleine groß macht, der bleibt. Und dieser Grundzug Gottes gipfelt in der Kreuzigung seines Sohnes. Also wir hier, jetzt in Vierel, 2000 Jahre nach der Kreuzigung ungefähr, machen uns ja überhaupt nicht bewusst oder mehr bewusst, was das für die Menschen damals bedeutet hat und was das auch für eine Provokation war. Gottes Sohn am Kreuz, schändlicher und erniedrigender kann man einen Menschen nicht zu Tode bringen als am Kreuz. Das hat ein Römer einem Römer nie angetan, sondern nur Menschen von anderen Völkern. Und so auch einem 31-jährigen Juden, der Sohn Gottes ist. Und die Zeitgenossen der ersten Christen machen sich über sie lustig, weil sie an den Gott am Kreuz glauben. Und es gibt aus der Zeit ein Cartoon, auf dem ist ein Esel zu sehen, der ans Kreuz genagelt ist. Die Christen glauben also an einen gekreuzigten Esel. Und mit dem Tod Am Kreuz setzt Gott sich diesem Spott aus. Aber das ist sein Weg, um uns Menschen seine Liebe und seine Versöhnungsbereitschaft zu zeigen. Und so schreibt Paulus, das Geringe und von der Welt Verachtete, das, was in ihren Augen nichts ist, das hat Gott dazu bestimmt, seine Liebe ja in selbst sichtbar zu machen. Und der am Kreuz Hängende ist den Juden eine Torheit. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und zur Zeit des Paulus hat kein gemeinhin gelehrter, Weiser oder Philosoph in dem Kreuz den Weg Gottes erkannt. Und so hat Gott die Weisheit der Welt zunichte gemacht und einen Weg gewählt, der gegen jede Erwartung geht, das Kreuz als Symbol der Verachtung, der Schande und des Todes ist das Symbol des Lebens, der Liebe, der Gerechtigkeit, der Heiligung und der Erlösung geworden. Es ist schlechthin das Symbol Gottes, der Mann am Kreuz, das ist sein Sohn und zu dem gehören wir. Und wir als Kirchengemeinde in Vierel sind nicht dazu berufen, uns stolz unsere Fähigkeiten zu präsentieren und uns sozusagen selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Wir sind berufen, das Kreuz Jesu zu verkünden, der Mann, von dem wir leben und der unsere ganze Weisheit ist. Und wir sind berufen, Gott mit unserem Leben hier in Vierel und in der Umgebung den Weg zu bereiten. Also wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Amen. Christus, das Licht der Welt. Das Lied singen wir jetzt.